Ja, liebe Geschwister, same procedure as every year, denn auch heuer darf ich wieder über die Jahreslosung predigen. Was ist die Jahreslosung? Kurz zur Erinnerung oder für die, die es nicht wissen. Die Jahreslosung, sie wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, kurz ÖAB, ausgewählt. Es handelt sich dabei um einen Bibelvers, der trösten, ermutigen, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann. Das Ziel ist es, eine zentrale Aussage der Bibel in den Fokus zu rücken, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung. Die aktuelle gesellschaftliche oder politische Situation spielt dabei keine Rolle. Dieser Vers wird immer schon 4 Jahre im Vorhinein getroffen, aber wenn man die diesjährige Jahreslosung liest, man könnte meinen, sie passt wie die Faust aufs Auge in unsere jetzige Zeit. Die Jahreslosung ist als Leitvers für das neue Jahr zu verstehen, als Überschrift über jedem einzelnen der 365 Tage. Und für das Jahr 2024 lautet sie wie folgt, erste Folie bitte: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Und dieser Vers sollte meiner Meinung nach nicht nur über dem Jahr 2024, sondern über dem Leben eines jeden Menschen von jetzt bis in alle Ewigkeit stehen. Würden wir Menschen diesen Vers beherzen, dann sähe die Welt anders aus. Dann wäre die Welt, so wie wir sie kennen, ein besserer Ort. Und wir können es uns jetzt einfach machen, denn der Satz, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist schnell in seine Einzelteile zerlegt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das Wort alles lässt nur wenig oder eigentlich gar keinen Definitionsspielraum zu. Alles bedeutet alles. Nicht, wozu ich gerade Lust habe, wonach mir gerade ist, nicht meine Definition, nicht mein Dafürhalten, nicht worin ich Sinn sehe, nicht wichtig oder unwichtig, egal. Alles, was ihr tut. Und alles bedeutet einfach alles. Geschehe in Liebe. All unserem Handeln und Tun soll die Liebe zugrunde liegen. Nicht menschliche, sondern göttliche Liebe. Aber wie soll ich denn bitte als Mensch, als einfacher, als gewöhnlicher Mensch göttlich lieben? Paulus gibt uns in seinem Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 eine Anleitung zu göttlicher Liebe an die Hand. Was hier auffällt ist, dass Paulus schreibt in Liebe und nicht aus Liebe. Paulus meint damit nicht den Vorsatz, aus dem wir handeln, sondern eher eine Beziehung, in der wir stehen. Dieses in Liebe verbindet die menschliche Erfahrung der Zuwendung Gottes mit der zwischenmenschlichen Nächstenliebe. Gott liebt uns Menschen und deshalb können wir uns von seiner Liebe füllen lassen und so in Liebe handeln. Wir haben es hier mit dem griechischen Wort Agape zu tun, mit der uneigennützigen, mit der zwischenmenschlichen Liebe. Ich habe schon erwähnt, im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, 13 Verse, finden wir eine umfassende Beschreibung der Wesenszüge dieser Liebe, dieser Agape. Und für Paulus ist die Quelle der Liebe Gott selbst. Unter Agape versteht er die Liebe Gottes, die sich in der Welt zeigt, wenn sie von Gott durch den Heiligen Geist in die Herzen der Menschen ausgegossen wird, dann wird sie auch im täglichen Handeln und Tun wirksam und sichtbar. Um göttliche Liebe verstehen und umsetzen zu können, brauchen wir das Hohelied der Liebe aber eigentlich gar nicht. Wir müssen dazu nur auf Jesus schauen. Jesus selbst ist die Jahreslosung 2024. Alles, was er tat und immer noch tut, geschah und geschieht in Liebe. Nicht in menschlicher Liebe, sondern in dieser göttlichen Liebe. Jesus kam in Liebe auf diese Welt. Jesus predigte den Menschen das Evangelium in Liebe. Jesus heilte kranke Menschen, besessene Menschen in Liebe. Jesus ermahnte in Liebe. Jesus forderte in Liebe heraus. Jesus rüttelte in Liebe auf. Jesus provozierte in Liebe. Jesus ertrug in Liebe, er starb in Liebe und er stand von den Toten wieder auf. Jesus war, er ist und er wird immer Liebe sein. Jesus ist die Basis des christlichen Glaubens und demnach ist auch die Liebe die Basis christlichen Glaubens. Und man kann also sagen, im Umkehrschluss, in der praktischen Umsetzung der diesjährigen Jahreslosung ist Jesus der Schlüssel. Jesus als Vorbild dafür, wie es funktionieren kann. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe also in und durch Jesus. Dort, wo unser Handeln und Tun von menschlicher und nicht von göttlicher Liebe geprägt ist, dort kann Jesus eingreifen. Vorausgesetzt natürlich, wir lassen es zu, ist immer eine Grundvoraussetzung. Dort kann Jesus in uns und aus uns heraus wirken. Also mit Jesus kann die praktische Umsetzung der diesjährigen Jahreslosung klappen. Dort, wo Jesus aus uns heraus in diese Welt hineinwirkt, da geschehen Dinge in Liebe. Es könnte so einfach sein. Nehmen wir als Beispiel ein Chamäleon her. Ein Chamäleon wechselt je nach Umgebung seine Farbe. Es passt sich seiner jeweiligen Umgebung an. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir passen uns unserer jeweiligen Umgebung an. Das ist ganz natürlich ein natürlicher Vorgang, ein natürlicher Prozess. Allerdings sollte bei Christen und Christinnen das anders sein. Und ich sage ganz bewusst sollte. Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu sind neue Schöpfungen, sind neue Kreaturen. Geboren vom Himmel und von innen heraus verwandelt mit Werten und Lebensstilen, die der Welt widersprechen oder widersprechen sollten und mit gängigen Moralvorstellungen kollidieren sollten. Wahre Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu sollten eigentlich unangepasst in dieser Welt leben und nicht angepasst. Es sollte ihnen schwerfallen, sich der Welt anzupassen. Es sollte ein Unterschied zwischen ihnen und den anderen erkennbar sein. Dort, wo Neid in der Welt herrscht, sollten sie selbstlos sein. Dort, wo Hass in der Welt herrscht, sollten sie Liebe verbreiten. Dort, wo Großmut herrscht, sollten sie demütig sein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In seinem Brief stellt Paulus die Korinther wegen ihrer Sünden und Schwächen zur Rede. Und ich habe einen Teil zumindest vom Brief gelesen. Es ist echt heiß hergangen dort zur damaligen Zeit in Korinth. Es ist drunter und drüber gegangen. Sie haben mit Korruption zu kämpfen gehabt. Sie haben mit Prostitution zu kämpfen gehabt. Es gab zerrüttete Ehen. Und sie wussten nicht, damit umzugehen. Der Brief galt aber nicht nur den Korinthern damals, er gilt auch uns heute noch. Er fordert Christen und Christinnen dazu auf, sich nicht der Welt anzupassen und deren Werte und Lebensstile nicht zu übernehmen. Dieser Brief fordert dazu auf, ein auf Jesus ausgerichtetes, ein untadeliges und ein liebevolles Leben zu führen. Ausgerichtet auf Gott, unangepasst und im Unterschied zu den anderen. Letzte Anweisungen heißen die Verse 15 bis 18 im 16. und letzten Kapitel des ersten Korintherbriefs in meiner Bibel, bevor Paulus zu seinen abschließenden Grüßen ansetzt. Letzte Anweisungen. Während sie nämlich auf seinen nächsten Besuch warteten, sollten sie die folgenden Anweisungen befolgen. Und die gab er ihnen in diesen letzten Anweisungen mit. Erstens, sie sollten sich vor geistlichen Gefahren hüten. Zweitens, sie sollten fest im Glauben stehen. Drittens, sie sollten mutig sein. Viertens, sie sollten stark sein. Und fünftens, sie sollten alles in Freundlichkeit und Liebe tun. Und während wir heute auf das Wiederkommen Jesu warten, sollen wir dieselben Anweisungen befolgen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Leitvers für das neue Jahr, Leitvers für das Leben hier auf Erden. Aufforderung, Anweisung, Erinnerung, Ermahnung und Orientierungshilfe zugleich. So einfach ist es. Jesus und somit seine Liebe als Basis, als Motivator, als Motivation all unseres Handelns und Tuns. Eklor, sagt der Österreicher, wer möchte das denn nicht? Liebe als Motivation des eigenen Handelns. Wie oft nehme ich das für mich persönlich bewusst oder unbewusst in Anspruch? Liebe als Motivation meines eigenen Handels. Und wie oft erkenne ich dabei, wie hauchdünn der Grat zwischen Liebe und Machtausübung sein kann. In meiner Ehe, generell in Beziehungen, in der Arbeit, in der Gemeinde. In der Gemeinde, wenn etwas derart zur persönlichen Herzenssache wird, dass kein Platz für andere Sichtweisen bleibt. Wie oft verschwimmen die Grenzen zwischen leidenschaftlichem Engagement für die Gemeinde und der Durchsetzung von Eigeninteressen? Natürlich geplant oder getarnt als selbstloser Dienst. Und dieses Eklor, ist ja eh klar, heißt noch lange nicht geht klar. Zwischen diesem eh klar und geht klar liegen Welten. Und diese Aufforderung, sie hält mir einen Spiegel vor und sie stellt mich selbst in Frage. Meint Paulus jetzt mit alles auch wirklich alles? Also so wirklich alles, alles? Wie Kinder. Wirklich alles, alles? So wie ich Paulus kenne, meint er mit alles auch wirklich alles und nichts anderes. Heißt das jetzt, dass ich alles, was ich nur halbherzig mit zusammengebissenen Zähnen oder aus Gewohnheit heraus tue, besser sein lassen soll? Soll ich nur noch das tun, wofür ich mich begeistern kann und was mir Freude macht? Den ungeliebten Rest, den überlasse ich den anderen? Folgende Frage gilt es zu prüfen. Wo handle ich lieblos anderen gegenüber, wenn ich nur noch das tue, wofür mein Herz schlägt? Das Wie kann entscheidender sein als das Was. Paulus bringt es in seinem Hohelied der Liebe radikal zum Ausdruck. Ich kann im Glauben Berge versetzen und alles, auch wieder hier, alles, was ich habe, für andere einsetzen. Wenn ich dabei keine Liebe habe, dann ist das alles wertlos. So Erkenntnisse biblischer Wahrheiten, die drohen ja fanatisch zu werden, wenn sie nicht in der Liebe ihren Ausdruck finden. Ohne Liebe kann Glaube nicht atmen. Die Liebe haucht dem Glauben Atem ein. Um es ein bisschen altertümlicher zu sagen, sie ist sein Odem. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das heißt jetzt nicht, alles mit dem Mantel der Liebe zuzudecken. Das sehen wir am Leben Jesu. Jesu lebte und handelte anders als wir, unter Anführungszeichen, gewöhnlichen Menschen. Jesus lebte und handelte oft überraschend anders und auch provozierend. Jesus scheute keine Auseinandersetzungen. Zum Beispiel mit den religiösen Führern der damaligen Zeit, die das Gesetz achteten und liebten, aber gleichzeitig die Menschen hassten, die das nicht konnten oder nicht wollten. Und genau für diese Menschen schlägt Jesu Herz. Seine Liebe gibt bedürftigen Menschen die Möglichkeit, neu anzufangen. Bedürftigen, schwachen, gescheiterten Menschen. Seine Liebe gibt allen Menschen die Möglichkeit, neu anzufangen. Denn jeder Mensch ist auf irgendeine Art und Weise bedürftig, schwach oder gescheitert. Und ich weiß, man gibt es nicht gerne zu, ist bei mir selber auch so. Aber es ist so. Radikal könnte man jetzt sagen, wer ohne Jesus lebt, also darin liegt der Fehler begraben, wer ohne Jesus lebt, der ist schon automatisch bedürftig, schwach, gescheitert. Jesus kann jede Schale knacken und wenn sie noch so hart ist. Nach seiner Auferstehung fragte Jesus Petrus dreimal, ob er ihn lieb hat. nachdem er diesen qualvollen Tod gestorben ist am Kreuz, war das Einzige, was für ihn gezählt hat, ob Petrus ihn lieb hat, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat. Das war das Einzige. Er wollte wissen, ob Petrus ihn lieb hat. Hast du mich lieb? Und diese Frage, die stellt Jesus auch dir und mir. Warum tut er das? Ganz einfach, weil wir ihm am Herzen liegen. Und diese Frage, die müssen und sollen wir uns auch immer wieder selbst stellen. Habe ich Jesus lieb? Habe ich Jesus wirklich lieb? Diese Frage ist wichtig, denn sie bestimmt den Verlauf unseres Lebens und sie bestimmt unser Handeln und unser Tun. Was macht diese Frage mit uns, diese einfache Frage? Also sie ist einfach formuliert, ob sie einfach zu beantworten ist, das muss jeder für sich selber rausfinden. Was macht diese Frage mit uns? Wie reagieren wir darauf? Wie antworten wir darauf? Und wie lange bleiben wir Jesus eine Antwort darauf schuldig? Naja, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Gemeinde, ich engagiere mich leidenschaftlich für meine Herzensanliegen, ich studiere regelmäßig Gottes Wort, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Ist es das, was Jesus von uns hören möchte? Beantwortet all das seine, in meinen Augen, einfache Frage? Hast du mich lieb? Fragt Jesus immer wieder. Und er tut das, um uns immer wieder neu auszurichten. Er tut das, um uns immer wieder neu zu adjustieren auf ihn und auf die Welt um uns herum. Diese Frage, sie soll uns abholen, sie soll uns zur Ruhe bringen in der Hast unseres Alltags. Und genau so ist Jesu Liebe. Sie holt uns dort ab, wo wir sind, und sie nimmt uns mit rein in seine Gegenwart. Sie verändert dich und mich und durch uns auch die Welt um uns herum. Und so klein unsere Herzen auch sein mögen, Jesus kann durch sie einen Unterschied in dieser Welt machen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Nächste Folie bitte. Danke. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Weltbekannt. Das beschreibt göttliche Liebe in Reinform. In Jesu Tod und Auferstehung findet Gottes Liebe zu dieser Welt und zu uns Menschen ihre Vollendung. Jesus hat alles, auch hier wieder Großbuchstaben, alles, alles für uns Menschen gegeben. Und auch hier bedeutet alles wieder alles in Liebe. Alles, was er tat und tut, geschah und geschieht in Liebe. Und als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu dürfen wir von ihm lernen. Jesus geht uns voran als König, als Bruder, als Reiseleiter, als Wegweiser, als Lehrer, als Vorbild. Man kann ihm noch unzählige solche Begriffe zuschreiben. Jesu Leben ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Liebe in all unserem Handeln und Tun zum Motivator werden kann. Wie die praktische Umsetzung der diesjährigen Jahreslosung funktionieren kann. Es könnte so einfach sein. Jesus hat ja alles für uns Menschen gegeben. In Liebe. Aber warum fällt es dann uns immer wieder so schwer, alles, was wir tun, in Liebe zu tun? Weil wir nicht Jesus sind. Weil wir nur gewöhnliche Menschen sind. Jesus ist perfekt, das sind wir Menschen nicht. Und in seiner Nachfolge werden uns immer wieder Fehler passieren. Wir werden immer wieder stolpern und hinfallen. Das ist menschlich, das ist okay so. Ehrlich und authentisch ist das dann, wenn unsere Herzenseinstellung stimmt. Wenn wir die Frage, ob wir Jesus lieb haben, mit einem einfachen Ja beantworten können. Wenn unser Herz für die Nachfolge Jesu brennt. Wenn es unser sehnlichster Wunsch ist, Jesus immer ähnlicher zu werden, dann sind diese Fehler, dieses Hinfallen, dieses Stolpern, dann ist es okay. Das wird nicht immer in der gleichen Intensität passieren. Die Flamme wird nicht immer gleich groß sein. Aber solange eine kleine Flamme brennt, kann Jesus damit arbeiten. Und Gott, der freut sich, wenn wir mit ihm in Kontakt treten und mit ihm kommunizieren. Gott freut sich, wenn wir ihn in jeder Situation unseres Lebens zu Rate ziehen, ihn um Hilfe bitten und auch dazu bereit sind, ihn wirken zu lassen. Zu sagen, Gott, mach du, ich vertraue auf dich und ich übergebe es dir. Und wir dürfen Gott auch darum bitten, unsere blinden Flecken aufzudecken. Dort, wo unser Handeln und unser Tun nicht von Liebe geprägt ist. Wir dürfen Gott auch darum bitten, unsere blinden Flecken, unsere Fehler, unsere Schwächen auszufüllen. Dort, wo wir schwach sind, ihn wirken zu lassen. Unsere Ecken und Kanten auch abzurunden, dass sich andere eben nicht dran stoßen. Wir sind seine Kinder und als Kinder sind wir Lernende. Und beim Lernen Fehler zu machen, ist etwas ganz Natürliches. Gott kann uns dabei helfen, unsere Fehler zu erkennen, daran zu arbeiten, uns so als Nachfolger und Nachfolgerinnen weiterzukommen, uns zu entwickeln. Gott möchte, dass wir in der Nachfolge vorwärts kommen und nicht stehen bleiben. Gott liebt ja Veränderung, wenn sie zum Guten hin ist. Und da gehört dieses Trial and Error einfach mal dazu. Wie gesagt, wenn wir die Sache ernst nehmen und dabei scheitern, ist es was anderes, wie sie nicht ernst zu nehmen und trotzdem ständig zu scheitern. Und Gott gibt uns in diesem Lernprozess Lernmaterial an die Hand. Einen Ratgeber, eine Gebrauchsanleitung, wie es funktionieren kann. Eine Anleitung zur Reparatur der fehlerhaften Maschinerie. Aber zurück zum Thema. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir müssen uns gar nicht erst die Frage stellen, wie das praktisch funktionieren kann, denn auch dafür gibt uns Gott eine Anleitung mit. Wir finden sie in 1. Korinther 13, dem bereits erwähnten Hohelied der Liebe. Und dort heißt es, ihr dürft es gerne mitlesen, ist die Übersetzung Neues Leben, falls das für euch von Interesse ist. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. In der gleichen Übersetzung, Neues Leben, die Bibel heißt das Kapitel nicht das Hohelied der Liebe, sondern das Größte ist die Liebe. Die Liebe, sie steht über allem. Alles, was ich ohne Liebe tue, um damit auf die ersten Verse einzugehen, macht mich zu einem dröhnenden Gong oder einer klingenden Schelle. Es macht mich zu sinnlosem Lärm. Wenn die Motivation all meines Handels und Tun nicht Liebe ist, dann ist all mein Handeln und Tun sinnlos. Dann kann ich es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Mein Glaube, er kann noch so groß sein, aber ohne Liebe ist er nichts wert. Ich kann noch so selbstlos sein, alles, was ich besitze, alles, was ich habe, für andere geben, ohne Liebe nichts wert. Es ist so einfach. Also es könnte nicht nur so einfach sein, es ist so einfach. Göttliche Liebe ist geduldig und nicht ungeduldig. Göttliche Liebe ist freundlich und nicht unfreundlich. Gottes Liebe ist selbstlos und nicht neidisch oder selbstsüchtig. Gottes Liebe ist demütig und nicht überheblich oder stolz. Gottes Liebe ist anständig und nicht anstößig. Gottes Liebe hat eine hohe Frustrationstoleranz. In meinen Erstgesprächen mit meinen Jugendlichen haben wir so einen Fragebogen und da ist die Frustrationstoleranz immer eine der Fragen, die ich ihnen stelle. Dann sage ich ihnen, wie hoch oder wie niedrig ist die Frustrationstoleranz. Dann schauen sie mich erstmal an, weil viele kennen einfach das Wort nicht. Und dann sage ich, naja, stell dir vor, wie in so einem Zeichentrickfilm, so eine schwarz gemalte Bombe mit Zündschnur. Wie lange ist die Zündschnur, bis die Bombe explodiert? Die meisten Jugendlichen sagen dann, sie ist relativ kurz. Gottes Zündschnur ist ewig lang. Auch Wut und Ärger ist so ein Thema in diesem Fragebogen. Gottes Liebe kennt keine Wut und keinen Ärger. Sie ist nicht nachtragend. Gottes Liebe freut sich an der Wahrheit. Gottes Liebe freut sich über Gerechtigkeit. Gottes Liebe ist im Glauben verwurzelt. Gottes Liebe ist voller Hoffnung. Und Gottes Liebe ist beständig. Diese Liebe soll unser Handeln und Tun bestimmen. So soll unsere Liebe ausschauen. Es ist so einfach und wir befinden uns als Menschen, wie gesagt, in einem Lernprozess. Hinzufallen ist nicht schlimm. Es wäre schlimm, wenn wir einfach liegen bleiben würden. Wenn wir wieder aufstehen, uns erneut probieren, dann hat Gott Gefallen daran. Gott möchte uns Menschen gebrauchen. Er möchte uns als Werkzeuge gebrauchen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Hört sich idealistisch an, ja, ist aber möglich. Zu einem Ort, der von seiner Liebe erfüllt ist und wir dürfen dazu beitragen. Menschen, die Gott nicht kennen, denen ist es nicht gegeben. Menschen, die Jesus lieb haben, schon. Nehmen wir diese Herausforderung zumindest mal für dieses Jahr an und dann schauen wir mal, wie es uns gelingt und dann machen wir weiter und lassen wir uns von Gott in dieser Welt gebrauchen. Eins noch zum Schluss, ist immer wieder gut, das auch zu hören. Vielleicht fällt es uns manchmal schwer, Jesus' Frage, ob wir ihn lieb haben, zu beantworten. Warum auch immer. Die Gründe dafür, die kennt jeder selber. Eins dürfen wir nicht vergessen. Jesus hat uns lieb. Und wenn wir ihn fragen, hast du mich lieb, dann kriegen wir nicht ein zögerndes Ja, sondern immer ein klares und deutliches Ja, und zwar jetzt und für immer. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Jahr 2024. Jetzt darf ich das noch sagen, letztes Jahr habe ich erst im März über die Jahreslosung gepredigt. Ein gesegnetes Jahr 2024, in dem wir göttliche Liebe lernen dürfen und umsetzen dürfen. Und ich schließe mit dem Bibelwort aus 1. Korinther 13, Vers 13, wo es heißt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Amen. Wir dürfen jetzt Abendmahl miteinander feiern, auch im Abendmahl die Liebe Gottes spüren und dafür darf ich an Marc übergeben.